Kontaktlinsen sind nach wie vor ein boomender Bereich, ähnlich wie die refraktive Chirurgie hat in den letzten Jahrzehnten die technische Entwicklung dazu geführt, dass es zunehmend auch mehr nachgefragt wird. Mehr als 140 Millionen Menschen weltweit sind auf die Gesamtbevölkerung noch gar nicht so viel, also das ist noch ein breiter Gestaltungsraum. Besonders insofern, als in Europa traditionell der Kontaktlinsensektor viel geringer ausgeprägt ist als zum Beispiel in den USA oder sogar in Japan. Also das Marktpotenzial ist in Europa besonders groß. Es ist zunehmend der Trend, dass Kontaktlinsen auch über Versandhandel und Internet sicher großteils ohne jegliche Anpassung oder Kontrolle gekauft werden und verwendet werden, und es ist sehr schön, wie sicher diese Systeme heutzutage sind und wie wenig passiert, aber dennoch ist es etwas, was direkt am Sinnesorgan drauf liegt und anders als eine Brille doch ein gewisses Risikopotenzial hat. Wir werden diese verschiedenen Komplikationsmöglichkeiten einmal durchgehen, und am Schluss möchte ich Ihnen dann noch kurz ein bisschen was dazu sagen, welche Systeme und welche Linsen eher zu welchen Komplikationen neigen, und dann auch noch kurz über die Verwendung der Kontaktlinsen sprechen, also das, was man damit macht, was ja auch damit zu tun hat, ob man das verträgt oder ob man in Schwierigkeiten schlittern kann. Also wir haben eine ganze Reihe von Komplikationsmöglichkeiten, viel mehr als ein größeres Spektrum, als wir von Brillen oder von refraktiver Chirurgie gewohnt sind. Wir haben den ganzen Bereich der Überempfindlichkeitsreaktionen, sowohl an der Lidhaut als auch an der Konjunktiva. Wir haben Infektionen durch Krankheitserreger, Ödem durch trophische Störungen und durch Sauerstoffmangel, Oberflächenstörungen, Epitheldefekte. Wir haben die verschiedenen Syndrome, die einfach durch die zu heftige Anwendung der Kontaktlinsen hervorgerufen werden. Die Anwendung der chemischen Substanzen, die mit den Kontaktlinsen zusammenkommen, können sich aufs Auge auswirken. Die Linsen können dem Auge auch Mikronährstoffe oder Substanzen entziehen. Es kommt durch den chronischen Reiz auch zu organischen Veränderungen, zur Vaskularisation der Hornhaut oder sogar eben zur Keratitis oder zum Ulkus und auch zu Endothelveränderungen. Der Bereich der Hypersensitivität, Blepharitis, Konjunktivitis, Dermatitis, wenn wir von vorne nach hinten durchgehen, ist immer das Erste. Es ist ja oft so, dass das schon vorbestehend ist. Also ein wichtiger Faktor ist schon, dass man, wenn man Kontaktlinsen Kandidaten hat, wenn jemand nach Kontaktlinsen fragt, schon vorher mal schaut, kann das Probleme geben? Gibt es hier bereits einen Reizzustand oder ist das Auge völlig blind? Und die Blepharitis ist sicher mal eine relative Kontraindikation für Kontaktlinsen. Sie kann vielleicht vorher saniert werden. Die Ursachensuche ist die Frage. Die Blepharitis ist eher Typ 4 bedingt und sehr oft auch super infiziert. Wenn, dann ist das Rezept, dass man eher an sehr kurz tragbare Linsen, also Eintageslinsen ohne jede chemische Belastung denkt. Und wenn wiederverwendbare Linsen mit Pflege, mit Hygienesystemen verwendet werden, möglichst welche, die keine All-in-One-Lösungen sind. Also Peroxidsysteme sind da besser geeignet und chemisch reiner und unkonservierte Tränenersatzmittel. Wenn es zu einer Blepharitis während des Kontaktlinsentragens kommt, dann natürlich müssen die Linsen herausgelassen werden und muss einmal die Blepharitis wieder saniert werden. An der Lidrückfläche, also an der Konjunktiva, sehen wir typische Veränderungen, manchmal besonders bei weichen Linsen, und zwar vor allem bei den älteren Materialien, die nach der HEMA-Zeit waren und noch recht wasserhaltig sind. Die heutigen Silikonhydrogel-Linsen zeigen das sicher seltener. Wenn Sie das Bild oben anschauen, das Flurbild des ektominierten Lides, dann würden Sie aus der Klinik jetzt nicht unterscheiden können, ob das jetzt eine Kontaktlinsenkomplikation ist oder eine Konjunktivitis vernalis. Kann genauso ausschauen. Also die Anamnese oder die Information in der Ordination ist einmal wichtig. Und die Therapie ist sicher mal, dass wir die im Allgemeinen weichen Kontaktlinsen auch herauslassen und dass wir möglichst schauen, dass wir All-in-One-Lösungen, also chemisch stark belastete Lösungen, von vornherein nicht verwenden. Daneben ist natürlich unkonservierter Tränenersatz wichtig und kausal und symptomatisch Antihistaminika und entzündungshemmende Substanzen, die hier in den verschiedenen Stellen der Entzündungskaskade eingreifen können. Die Kontaktkonjunktivitis ist eher rein Typ 4 bedingt. Das Merkmal ist, wie Sie wissen, dass sie nicht akut auftritt, sondern eine eher chronische bzw. subakute Verlassform hat und dass sie natürlich auch mit Blepharitis und ekzematösen Lidhautveränderungen zu tun haben kann. Therapie ist im Prinzip gleich und bei allen entzündlichen Veränderungen ist natürlich das Prinzip zuerst einmal Kontaktlinsenkarenz. Die Infektionen sind ein wichtiges und weites Gebiet, also Stichwort Facharztprüfung sollte man sich sicher besonders in dem Bereich damit befassen. Und wir haben also ein Erregerspektrum, das hauptsächlich Pneumokokken, Pseudomonas und Staphylokokken umfasst. Wir müssen immer daran denken, dass der Erregernachweis aus der Bindehaut sehr oft schwer gelingt, oft auch schon die Augen anbehandelt sind und wir oft gut daran tun, die Behälter zu kassieren und auch diese mikrobiologisch untersuchen zu lassen. Begünstigt wird das natürlich, und darauf werde ich dann auch zurückkommen, durch die Anwendungsart und Intensität der Kontaktlinsen. Und natürlich sind wir dann medizinisch gefordert, noch Kontaktlinsenkarenz antibiotisch zu behandeln und noch erst nach sicherer Sanierung wieder die Kontaktlinsen zu erlauben. Epithelioödem als unspezifische Veränderung beim Kontaktlinsentragen kann sehr viele Ursachen haben. Einmal rein mechanisch durch Druck von formstabilen Kontaktlinsen, toxisch. Hier sind vor allem die Pflegemittel, und zwar die Kombilösungen, die All-in-One-Lösungen, problematisch. Metabolisch eben durch die Sauerstoffnot bei langem Tragen und schlechter Gasdurchlässigkeit der Linsen. Und natürlich auch durch Tränenmangel, was die Entzündung rein mechanisch fördert. Und natürlich geht die Tendenz generell zum kürzeren Austauschrhythmus bei weichen Kontaktlinsen, was sowohl die Oberflächeneigenschaften als auch die Gasdurchlässigkeit verbessert. Häufiger Austausch ist die Tendenz. Und sowohl bei den formstabilen als auch bei den weichen Linsen immer stärker gasdurchlässige Materialien. Natürlich ist die Therapie immer Kontaktlinsenkarenz, Ursache beseitigen, Anpassung ändern und viel Gleitmittel zur Verbesserung der Gleitfähigkeit der Linsen. Stippung, also Oberflächendefekte am Auge, sind in verschiedener Form bei Kontaktlinsen möglich. Erstens schon einmal durch die Handhabung der Linsen, weil artifiziell Verletzungen beim Ein- und Aussetzen passieren können, vor allem durch Fingernägel. Und dann verschiedene Erosionsmuster auftreten, dann auch Fremdkörper, die unter die Kontaktlinsen kommen, vor allem bei den formstabilen Kontaktlinsen natürlich, die typisches Muster im Fluoreszinbild dann hervorrufen. Und andererseits die toxischen Nebenwirkungen der verschiedenen Pflegemittel. Da haben Sie vielleicht schon mal gehört von diesem Staining-Tests, also da gibt es einen Optometristen in Amerika, Andrasco, der periodisch schon seit vielen Jahren Tests veröffentlicht der verschiedenen Pflegelösungen, mit denen die Kontaktlinsenfirmen, die Erzeuger der Pflegemittel, oft auch argumentieren. Und der versucht festzustellen, bei verschiedenen Trageintensität, welches Mittel und welche Materialien der Kontaktlinsen am wenigsten traumatisierend wirken. Dieses Staining Grid nach Andreas Code, das ist eine betreibt es auf einer eigenen Seite. Und es ist immer auch ganz interessant zu sehen, wie sich der Markt entwickelt. die Entwicklung der hochgasdurchlässigen Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen, also die weichen Kontaktlinsen, die einen TK-Wert von bis zu 150 heute haben, war verbunden damit, dass diese Materialien deutlich steifer waren und teilweise auch noch sind, als die bis dahin üblichen HEMA-Materialien. Das hat zu mechanischen Irritationen geführt und eine ganz typische Veränderung, die diese ersten hochgasdurchlässigen Silikonhydrogellinsen hatten, waren im oberen Bereich der Hornhaut so bogenförmige Erosionen oder Stippen, diese Superior Epithelial Acquired Lesions, die Sie übrigens bei diesen hochgasdurchlässigen Linsen, diesen Tag- und Nachtlinsen, auch mit Fluoreszin nachweisen können. Die Silikonlinsen binden das Silikon, das Fluoreszin nicht, die dürfen Sie auch während des Tragens anfärben, so wie die formstabilen Linsen. Die normalen Materialien, weichen Materialien nehmen Fluoreszin auf und werden dadurch beschädigt. Problemlösung ist natürlich viel Gleitmittel, vor allem eventuell Anpassung mit einer anderen Basiskurve. Und die Gegenform dazu sind Stippen im unteren Bereich und das ist ganz typisch bei jeder Art von welcher Kontaktlinse für zu wenig Gleitfähigkeit. Dort unten trocknet, weil die Lidspalte dort am längsten offen ist, das Material am stärksten an, macht dort die Reibung und macht gar nicht so selten asymptomatische Stippen, die schon ohne Färbung am Mikroskop aber gut erkennbar sind. Und dann soll man natürlich eingreifen mit vermehrt Trennern, Ersatzmittel und einer flacheren Anpassung der Linsen und auch mit Lidschlagtraining. Ist auch immer bei Kontaktlinsenträgern wichtig, das immer wieder die Leute zu schulen. Bei den formstabilen Kontaktlinsen ist das Trockenheitssystem eher die sogenannte 3- und 9-Uhr-Stippung typisch, die mit Fluoreszin sehr gut darzustellen ist und ebenfalls dazu führen soll, dass erstens einmal vermehrt Lidschlagtraining und künstliche Trennerflüssigkeit angewendet werden soll und man kann bei Passproblemen das verbessern durch die Anwendung torischer Kontaktlinsen und eher flach anpassen und den Durchmesser eher verkleinern. Generell bei den formstabilen Kontaktlinsen ist nicht nur die zentrale Passform, die sogenannte Basiskurve, wichtig, sondern auch der Randbereich, der sogenannte Bevel. Im Querschnitt eine skispitzenartige Form des Linsenrandes, der dazu führt, dass dort dass die Trennerflüssigkeit angesaugt wird und auch am Rand, im Randbereich bei Linsenbewegungen die Hornhaut mechanisch geringer belastet wird und der Tragekomfort auch deutlich verbessert wird im Vergleich dazu, wenn die Linse am Rand vollkommen anliegt. Also das wäre ein sehr schönes, typisches Fluoreszinbild einer Linse, die in der Mitte einen Parallelsitz hat. Sie sehen da so ein bisschen Fluoreszinschlieren, die aber eher von der Vorderfläche rühren und die im dynamischen Bild dann auch herunterfließen würden. Und hier einen sehr dünnen Fluoreszinfilm, der fast dunkel ist und am Randbereich dann wieder die deutliche Intensivierung der Fluoreszin, der Schicht durch diesen Randbereich, den Bevel. Die Übernutzungssymptome sind dieses Overwear oder Tight Lens Syndrom, also auf gut Deutsch, der hat die Linse zu viel getragen, sehr oft auch über Nacht getragen und kommt dann mit einem roten Auge. Das ist ein Bild aus meinem Fundus, wo die Linse auch also mit ziemlicher Sicherheit um ein Vielfaches der Gebrauchs, der normalen oder empfohlenen Gebrauchs der getragen wurde. Die war bereits bräunlich verfärbt und hat sich sicher im Laufe der Tage dort deutlich versteilt und hat sich fast nicht mehr bewegt und das rote Auge hat für sich gesprochen, also sofortiger Austausch ist angezeigt. Die verschiedenen Pflegemittel enthalten Substanzen, die miteinander chemisch reagieren können. Das ist absolut eine Empfehlung, nur bei einer Linse während der Gebrauchsdauer ein System an Pflegemittel zu verwenden, weil beim Wechsel während der Tragezeit, vor allem bei den weichen Kontaktlinsen, die ja dann auch diese Mittel in die Substanz aufnehmen, die verschiedenen chemischen Reaktionen zu toxischen Veränderungen am Auge führen können. Im Endeffekt Epithel- und Stromaveränderungen wie bei jeder anderen Überbelastung. Also Epithelödem, Epithelstippung und Stromaödem. Eine Hypothese von Professor Ulm aus Deutschland, einem der kontaktenden Experten, ist, dass der intensive Austausch der Tageskontaktlinsen, die auch 50% Wasser etwa enthalten und auch Substanzen aus der Tränenflüssigkeit aufnehmen, dann auch zu einer Deprivation der Tränenflüssigkeit führt und zu einer Verminderung des Immunstatus, ist umstritten, ist auf jeden Fall bedenkenswert, wenn jemand sehr oft die Tageskontaktlinsen tragt. Hornhautvaskularisationen sind ein ganz sicherer Marker, dass die Augenoberfläche durch die Kontaktlinsen überlastet wird, chronisch überlastet wird, und zwar sowohl toxisch, allergisch, metabolisch, mechanisch. Also jede Art von Überlastung führt dazu, dass das Auge einen Vaskularisationsreiz bekommt. Natürlich vor allem bei langer Gebrauchsdauer der Kontaktlinsen und bei geringer Gasdurchlässigkeit der Linsen und bei schlecht geeigneten oder chemisch sehr ungünstigen Pflegemitteln. Die Maximalvariante der Schäden ist die Keratitis, also auch die Stromaentzündung. Nicht selten treten vor allem bei den weichen Kontaktlinsen Sterilinfiltrate auf, also wo kein Keimnachweis gelingt. Man stellt sich vor, dass da toxische Bakterien, Stoffwechselprodukte zu einer allergischen oder hyperallergischen Reaktion führen. Die treten gelegentlich zentral auf wie hier, häufiger aber auch peripher. Generell ist die Regel, je zentraler so ein Infiltrat oder eine Hornhautläsion ist, desto eher ist sie infektiös bedingt und je weiter peripher so ist, desto eher ist sie immunologisch bedingt. Man behandelt, weil das eben auch durch Bakterien Produkte verursacht ist, auch antibiotisch, unter Kontrolle und engmaschiger auch mit Cortison und natürlich mit Kontaktlinsenkarenz. Das wäre dann die periphere Form, die im englischen Sprachraum als dieses Kontaktlens-induced peripheral ulcer bezeichnet wird und im Allgemeinen noch Kontaktlinsenkarenz und lokale Antibiose und Cortison innerhalb von wenigen Tagen deutlich abheilt oder zur Besserung zu bringen ist. Der GAU ist dann die bakterielle Keratitis und das Ulkus. Pseudomonas war das in diesem Fall auf diesem Bild. Hier ist natürlich auch wichtig die Keimsuche aus dem Pflegeset und dem Behälter und die sofortige massive Antibiose und nie vergessen in so einem Fall auch eine Tränenwegspülung zu machen, um eine Tachycoidezystitis oder Tachycoidekanalikolitis auszuschließen bzw. zu erkennen. Die Antibiose ist primär mal Monotherapie, eventuell auch Antibiogramm und in schwierigen Fällen auch eine Polytherapie, möglichst an einer spezialisierten Abteilung für Hornhauterkrankungen. Selten aber doch muss man auch an Viruserkrankungen denken. Ganz klassisch und typisch ist, dass ein Kontaktlinsenträger einmal ein Herpes labialis hat. Und wie wir wissen, haben wir eine Immunität gegen den Herpesvirus, solange wir eine intakte Körperoberfläche haben, ist aber die Integrität gestört, sei es durch Wunden oder Ekzem oder eben auch durch Mikroläsionen, die unter jeder Kontaktlinse auftreten. Dann kann der Virus eindringen und an einer zweiten Stelle ebenfalls eine Herpesinfestation verursachen. Und es sollte kein Kontaktlinsenträger, der Herpes labialis hat, während dieser Zeit Kontaktlinsen tragen, da damit das Risiko, dass er durch die Hände und die Berührung der Kontaktlinse dann Viren auf das Auge bekommt, sehr groß ist. Die Akanthamöbenkeratitis ist die deletärste Form einer Hornhautinfektion, die mit Kontaktlinsen zusammenhängt. Es gibt nur sehr wenige Fälle von Akanthamöbenkeratitiden, die bei Nicht-Kontaktlinsenträgern auftauchen. Die Inzidenz ist sehr niedrig. Wir sprechen von wenigen auf Millionen Kontaktlinsenträger, wobei es deutliche Unterschiede gibt, die durch die Trinkwasserqualität verursacht sind. In England werden immer noch sehr viele Wassertanks verwendet in den Dachgeschossen oder Dachstühlen der Häuser. Und das Wasser steht dort deutlich länger, bis es in die Wasserhähne kommt, sodass dort die Inzidenz um das Zehnfache etwa nach der Literatur erhöht ist im Vergleich zu Mitteleuropa. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es bei uns auftritt. Es wird in den Wasserberichten, zum Beispiel von Wien haben wir letztens angeschaut, über die gute Qualität des Hochquellenwassers immer einen Bericht gegeben, bakteriologisch, aber da ist von Ankantamöben nicht die Rede. Es wird nicht getestet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch in unserem Trinkwasser Ankantamöben sind. Die sind auch resistent, die Zystenformen auf die üblichen Chlorid- oder Ozonkonzentrationen, mit denen das Wasser desinfiziert wird, und sind in der Nahrungskette völlig unbedeutend. Wenn sie aber auf die Hornhaut kommen, ganz schwer wieder loszubringen. Die landläufige Meinung ist, dass das hauptsächlich mit weichen Kontaktlinsen zu tun hat. Wenn man sich aber anschaut, dass diese geringere Inzidenz bei den formstabilen Kontaktlinsen etwa auch übereinstimmt mit dem Marktanteil, die werden ja vor allem aus Amerika, amerikanische Studien gibt es, die über Ankantamöben publiziert worden sind, und dort sind formstabile Kontaktlinsen ein viel geringeres Thema als bei uns in Europa. Da werden fast nur Weichen angepasst und entsprechend natürlich auch weniger Ankantamöben bei formstabilen Kontaktlinsen nachgewiesen, entsprechen aber ungefähr dem Marktanteil. Also ich würde nicht sagen, dass nicht auch bei formstabilen Kontaktlinsen Ankantamöben Infektionen begünstigt werden durch die mechanische Läsionen und die Erreger, die dann auf der Kontaktlinse sind, wenn sie mit Leitungs- oder Brauchwasser in Berührung kommen. Und dass ich als generelle Regel empfehle, Kontaktlinsen nur mit sterilisierten, verschlossenen Lösungen zu behandeln und nie mit Leitungs- oder Brauchwasser. Die Therapie haben Sie im Skript stehen, auf die gehe ich jetzt da nicht näher ein. Eine Kombitherapie ist auf jeden Fall sehr mühselig und nicht selten endet die Behandlung der Ankantamöbenkeratitis in einer Keratoplastik. Endothelveränderungen durch den Sauerstoffmangel sind die Cornea guttata, im Wesentlichen Polyimmigatismus ist heute sehr selten geworden, weil die Linsen ja doch viel sauerstoffdurchlässiger geworden sind. Jetzt zu der Frage, welche Linsen machen was? In den letzten Jahren ist die Orthokeratologie ein Thema gewesen, das heißt Anwendung von Kontaktlinsen, die einen Druck auf das Auge ausüben, die über Nacht getragen werden und über Tag dann nach dem Herausnehmen die Hornhautkrümmung so verändern, dass Emmetropie erreicht wird. Die sind wegen des Druckes schon einmal für den Augenarzt ein bisschen suspekt, und die Meinung war, dass hier vermehrte Komplikationshäufige ist. Das hat sich aber dann nicht nachweisen lassen. Es hat in den 2000er Jahren, 2005 Studien gegeben aus Asien, die eine sehr erhöhte Zahl von Komplikationen, vor allem auch mit Ankantamöben, berichtet haben. Das waren aber Situationen, wo die praktisch in dem Laden ums Eck verkauft worden sind, ohne jegliche Anpassung oder Kontrolle und unter ganz desolaten hygienischen Verhältnissen. In Amerika und Europa sind eigentlich nie erhöhte Komplikationsraten mit Orthokarlinsen festgestellt worden, bei regulärem Gebrauch. Also kann man sagen, dass das durchaus eine zwar Nischenanpassung ist, weil sie sehr aufwendig ist und sehr kontrollintensiv, aber dass durchaus auch die Orthokeratologie einen gewissen Stellenwert in der Augenheilkunde und in der Kontaktologie haben kann. Etwas, was man da vielleicht auch bedenken sollte, ist, was die mit dem Auge, mit der Refraktion machen. Sie verändern die Kurvatur, und wenn man die am Tag wieder herausgibt, verändern sie sich zurück. Und dieses Auge hat am Abend nicht mehr die gleiche Refraktion wie in der Früh. Da geht es um eine halbe bis dreiviertel Dioptrie. Wenn man in der Früh eine leichte Überkorrektur erzielt, dann geht sich das schon aus, dass man auch lenktauglich bleibt den ganzen Tag über. Wenn man aber eine Entzündung der Augen hat, brauchen bloß eine größere Verkühlung haben, dann kann es sein, dass sie mit 10 Tagen solche Linsen nicht tragen dürfen, weil natürlich in der Nacht genauso Kontakt in Karenz gehalten werden muss. Und dann ändert sie sich vielleicht von 3,5 Dioptrien, 4 Dioptrien, was so wie die obere Grenze ist, des Ausgleichs, der möglich ist. Und sie haben dann jeden Tag ein bisschen andere Refraktion und in 2 Tagen oder 3 Tagen vielleicht -2 Dioptrien und dann -1,5 Dioptrien und haben dann keine passende Brille natürlich und können auch keine Kontakten, sie tragen auch keine Weiche. Das heißt, es kann sein, dass man dann ein paar Tage linkuntauglich ist, zumindest legal gesehen. Was auch sein kann, ist, dass die Linse einmal über Nacht etwas verrutscht und dezentriert und dass man dann ebenfalls am nächsten Tag eine deutliche verschlechterte Sehleistung haben kann, bis sich die Hornhaut wieder erholt. Also hat auch einige Nachteile, die konventionelle Linsen eher nicht haben. Generell gilt, dass Keratitis, bakterielle oder infektiöse Keratitisrate bei formstabilen Kontaktlinsen nach den letzten Studien 1 zu 10.000 oder geringer ist. Weiche Linsen schneiden da etwas schlecht ab. Die weichen Monos-Kontaktlinsen mit 1 zu 500 ist sicher schon wieder überholt, weil diese Studien ja etwas nachhinken der technologischen Entwicklung und die heute hochdurchlässigen Tageskontaktlinsen, die jetzt auf den Markt gekommen sind, sicher deutlich ähnlicher sind diesen Zahlen, die für diese weichen Tageskontaktlinsen hier angegeben werden, die schon die Hochgasdurchlässigkeit hatten, während die weichen Monatskontaktlinsen teilweise aus den älteren Materialien waren. Es bleibt aber das Kontaktlinsen zu einem der wichtigsten Risikofaktoren für Keratitiden gehören, andersrum gesehen. Und was kann man tun dagegen? Ist es immer so? Die Linsen an sich sind durchaus sichere Systeme, aber es kommt darauf an, wie sie angewendet werden. Und einer der höchsten Risikofaktoren ist sicher das Übernachttragen, das Extended Wear, das in allen Studien mit einer erhöhten Komplikationshäufigkeit verbunden ist, nach wie vor, auch wenn die Linsen jetzt durch die Hochgasdurchlässigkeit viel besser geworden sind. Bleibt aber dabei, wenn man so eine Linse, wenn man den Vorteil ausnützt und so eine Linse über Tag trägt, so eine Focus Night ND oder ähnliches, dann hat man den Vorteil dieser eminent guten Atmung am Auge, aber trotzdem noch ein viel sicheres Tragen, als wenn man es über Nacht drinnen lässt. Wasserkontakt ist nach wie vor ein Thema und es ist sicher auch ein Risiko, Kontaktlinsen beim Schwimmen und beim Baden aufzusetzen. Was aber vergleichsweise schon deutlich geringer ist. Auf jeden Fall ist es sicher günstig, wenn man solche Linsen trägt während des Wassersportes, sie nicht den ganzen Tag zu tragen, sondern für das Schwimmen einzusetzen. Das sind also die Tageslinsen sicher die ideale Lösung, die Weichen, und sie nach dem Wassersport sofort wieder herauszugeben, sodass die Expositionszeit von etwaigen Keimern möglichst kurz ist. Und generell geringe Handyhygiene und schlechte Hygiene der Linsen natürlich macht auch was aus. Die Marktentwicklung zeigt, dass wir, wie gesagt, vorwiegend zu den Tageslinsen hinsteuern und zu den hochgasdurchlässigen Silikonhydrogellinsen, das sind diese obersten Marktsegmente, der stark zugenommen hat, während die weichen konventionellen Kontaktlinsen abnehmen und die formstabilen Kontaktlinsen einen stetigen, aber leichten Rückgang auch zu verzeichnen haben. Für das stehen allerdings wir als Nischenanpasser nach wie vor. Wir haben im Jahr 2008 bis 2009 an einem europäischen Meldeprojekt für Kontaktlinsenkomplikationen mitgemacht in Österreich, haben in 1,5 Jahren 329 Meldungen gehabt und eine der großen Lehren daraus war, wie groß die Dunkelziffer ist, weil das waren 30 Zuweiser von den 250 bis 350 Kontaktlinsen anpassenden Augenärzten in Österreich und nur 30 waren, die bereits diese über 300 Meldungen zusammengebracht haben. Also es spielt sich viel mehr ab, von dem wir nichts wissen und was auf dem Radar der öffentlichen Meinung gar nicht mehr auftaucht. Deswegen auch diese Unterschätzung dieser Komplikationsmöglichkeiten und das hat dazu geführt, dass die Kontaktlinsen zum Beispiel im Führerscheingesetz nicht mehr berücksichtigt werden und nicht mehr die Verträglichkeit nicht mehr geprüft werden muss. Es sind die größten, die meisten Komplikationen, Entzündungen und Vorfälle, wo das Kontaktlinsentragen unterbrochen werden musste, bei den weichen Tauschlinsen vorgekommen. Und das entspricht auch in etwa dem Marktanteil. Und man kann sagen, dass bezogen auf den Marktanteil, wenn wir das vergleichen, dieser große Anteil der Komplikationen hier auf eine überproportionale Gefährdung hindeutet. Also alte, formstabile, weiche Kontaktlinsen vom klassischen Typ und von dem Typ der Monatslinsen, die nicht gasdurchlässig, nicht hochgasdurchlässig sind, während die hochgasdurchlässigen Linsen, Silikonhydrogele, hier im Marktanteil deutlich höher sind als die Komplikationshäufigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die Tageslinsen ebenfalls bereits einen sehr hohen Anteil haben am Markt und ebenfalls eine geringe Komplikationshäufigkeit. Also hohe Gasdurchlässigkeit ist gut und Tagestragen ist gut. Die Anwendung der Kontaktlinsen ist untersucht worden 2007 von einer Kontaktlinsenfirma gesponserten, aber sehr seriösen Studie in England. Und die haben gefragt der Reihe nach, was alles die Anwender machen, was vorgeschrieben ist, immer Händewaschen mit Seife oder desinfizierend, Reiben abspülen und einlagern für mindestens 10 Sekunden und danach abspülen der Linsen von beiden Seiten. Und kumulativ hat sich ergeben, das macht fast keiner mehr richtig. Das macht am Anfang, wenn er es gezeigt bekommt, aber der durchschnittliche Nutzer nach 1 bis 2 Jahren macht alles mit den Linsen, nur nicht das Richtige. Und es ist sehr erstaunlich, wie wenig passiert und wie viel man den Augen antun kann. Daraus schließen wir aber, sind noch Zahlen über das Übernachttragen, also ein erheblicher Anteil von Kontaktlinsennutzern, vor allem von weichen Kontaktlinsen, trägt die Linsen über Nacht. Und das sind die Faktoren, die die Komplikationen erhöhen. Das heißt, man kann zusammenfassen, wir haben ein breites Spektrum von Risikomöglichkeiten, von Komplikationsmöglichkeiten bei Kontaktlinsen. Wir haben eine deutliche Verbesserung der Situation durch die technische Entwicklung. Die neueren Linsen machen eine erhebliche und ganz schnelle, einen schnellen Trend durch zu mehr Sicherheit und bessere Verträglichkeit. Der Gebrauch der Linsen, der ist etwas, was die Menschen nicht im Internet lernen, sondern was unsere Aufgabe ist und was propagiert werden muss, dass die Anpassung, dass die Kontrolle, dass die Schulung der Kontaktlinsenträger ein sehr wichtiger Punkt ist, um die Sicherheit des Produktes zu erhöhen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Darf Sie noch kurz hinweisen auf die Seite, auf die Webseite der österreichischen Kontaktlinsenanpassenden Augenärzte, die jetzt neu gelauncht wurde, ein neues Outfit bekommen hat. Und ich darf Sie auch bitten, save the date. Notieren Sie den Termin unserer Kontaktlinsenherbsttagung, der diesmal in Salzburg am 8. November 2014 stattfinden wird. Sie sind herzlich eingeladen. Dankeschön.